Deutschlandfunk. Der Tag.
Ja, ich weiß, fies, wenn der Wecker wieder früher klingelt und man auch vielleicht die Snooze-Taste nur noch maximal dreimal drücken kann. Aber die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern, die müssen sich daran nun wieder gewöhnen, denn Montag geht die Schule wieder los. Aber wie? Das ist die große Frage. Denn die Corona-Pandemie ist ja längst nicht vorbei. Im Gegenteil, die Infektionszahlen steigen gerade wieder. Was heißt das also für den Schulstart? Das klären wir gleich. Und im zweiten Teil dieser Episode gucken wir uns die Lage der deutschen und europäischen Wirtschaft noch mal ein bisschen genauer an. Die sollte ja unter anderem durch eine geringere Mehrwertsteuer angekurbelt werden. Die gilt nun seit einem Monat und deswegen fragen wir nun, was hat's gebracht? Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi.
Wir wollen alle mehr Normalität und eigentlich wünschen wir uns natürlich alle einen Vollbetrieb an Schulen zurück. Was allerdings wichtig ist, ist diese Balance zwischen Gesundheitsschutz und Bildungsauftrag.
Das hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Tja, also die Balance zwischen Bildungsauftrag und Gesundheitsschutz, das ist natürlich wirklich die Riesenherausforderung bei einem Schulbetrieb in einer Pandemie. Armin Himmelrath ist einer unserer Bildungsreporter hier im Deutschlandfunk und ich habe ihn zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, wie denn nun dieses Hygienekonzept, mit dem die Schulen jetzt nach den Sommerferien an den Start gehen, aussieht.
Ja, da fängt schon an. Dieses Hygienekonzept, wir müssen fragen, welches? Man kann das Hygienekonzept neben der Kultusministerkonferenz, also alle Bildungsministerinnen und Minister, die sich da zusammen verabredet haben. Das besagt im Wesentlichen, ja, wir versuchen, sowas wie einen Regelbetrieb hinzukriegen und ansonsten sind die Länder erstmal dafür zuständig. Natürlich alles unter Infektionsschutzmaßnahmen, natürlich alles unter dem Aspekt ausreichend Abstand, möglichst wenig Ansteckung, aber viel mehr steht da nicht drin. Also ein ziemlich lockeres Regelwerk, kann man sagen. Dann könnte man in die Länder gucken, da gibt es dann so unterschiedliche, aber mittlerweile deutet sich an, dass das Hygienekonzept, was sich so am häufigsten durchsetzt, besagt, keine Abstandsregelungen mehr in den Schulen, jedenfalls nicht in den Lerngruppen, möglichst einheitliche Lerngruppen, die zusammenbleiben und die sollen dann idealerweise eben ja einmal als Gruppe bestehen bleiben und in den Pausen zum Beispiel auch nicht jetzt groß durcheinander mit anderen Gruppen laufen. Klingt erstmal ganz gut, vielleicht auch nachvollziehbar, aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man natürlich schnell, dass das mit dem Schulalltag zumindest als Konzept erstmal relativ wenig zu tun hat.
Ja, lass uns mal genauer hinschauen. Also wo sind da in der Praxis dann Probleme?
Na, es fängt damit an, die Kinder, sage ich jetzt mal, fahren morgens los, vielleicht mit dem Schulbus, treffen sich an der Bushaltestelle. Da ist natürlich niemand dabei. Dann steigen sie in den Bus, ziehen die Masken an. Okay, das ist so vorgeschrieben im öffentlichen Nahverkehr. Dann kommen sie irgendwann an der Schule an. Der Weg von der Haltestelle zur Schule, vielleicht wieder ohne Maske, vielleicht auch natürlich in gemischten Gruppen, so wie sie sich kennen. In der Schule dann ein striktes Regiment mit Einbahnstraßenregelungen in den Fluren und vielleicht abgeklebten Bereichen und wo sie hin dürfen in der Pause, kann man sich alles vorstellen. Dann rennen sie in die Klassen, dort reißen sie die Masken wieder runter für den Unterricht, werden dort unterrichtet, ja klar, gehen dann wieder in die Pause mit Maske, wollen dann was essen oder trinken, ziehen die Maske wieder aus oder sind, wenn sie vielleicht gar keine Lust haben auf die Maske, nehmen einfach die ganze Zeit eine Flasche Wasser in die Hand und sagen, ja, ich wollte gerade trinken, dann brauche ich die Maske doch nicht. Also es ist schon ein ziemliches Kuddelmuddel und dann geht es nach der Schule natürlich so weiter. Sie gehen wieder raus aus der Schule, dann wieder keine Maskenpflicht außerhalb des Schulhofs, in den Bus wieder rein, doch Maskenpflicht. Also viel hin und her, sie werden die Masken an- und ausziehen. Es gibt viele Menschen, die sich fragen, ob da wirklich der Schutz gewährleistet ist. Zumal ja noch diese Lerngruppen zwar vielleicht in der Grundschule gut zu organisieren sind, aber beim Kurssystem in weiterführenden Schulen schwierig. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die sind ja auch nicht einer festen Lerngruppe zugeordnet, sondern gerade auch in den größeren Schulen oder weiterführenden Schulen tingeln von einer Klasse, von einer Lerngruppe zur nächsten. Wie soll das gehen?
Das heißt, gibt es irgendwie Regelungen, wo man sagen könnte, das wäre jetzt die bessere Alternative? Zum Beispiel der Lehrerverband hat ja auch Kritik geäußert. Wie wünschen die sich das denn?
Na, die hätten am liebsten natürlich so einen Spuckschutz vor jedem, so wie wir hier zwischen uns eine Scheibe haben, hätten die das am liebsten sozusagen vor dem Lehrerpult.
Muss man nochmal dazu sagen, wir sitzen hier im Studio schön weit weg und ja, trotzdem mit Plexiglas.
Wir hören uns, das liegt auch an den guten Kopfhörern, die wir hier haben. Ja, und so ein bisschen wäre das tatsächlich auch die Situation in der Klasse. Wahrscheinlich die Idealsituation aus Infektionsschutzgründen. Das ist natürlich pädagogisch überhaupt nicht so wahnsinnig toll. Auch die Lehrerinnen und Lehrer sagen natürlich, diese Art von Unterricht, wo ich so an einem Platz quasi festgetackert bin, kann da nicht weg, darf an meine Schüler, darf nicht mal daneben treten, denen was zeigen im Heft, mal so über die Schulter drüber gucken. Geht ja alles nicht aus Abstandsgründen. Oder ich muss da mit Maske die ganze Zeit rumrennen. Also das ist alles eine Schwierigkeit. Das ist alles noch der pädagogische Rahmen, in dem wir uns bewegen. Dann kommen die Räume noch dazu. Ja, also in den Infektionskonzepten steht dann in der Regel drin, sollen gelüftet werden und Durchzug gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie viele Klassenzimmer es in Deutschland gibt, die an zwei Seiten Fenster haben, wo man Durchzug machen kann. Also was machen wir? Wir müssen dann wahrscheinlich hergehen und in der Klasse, sagen wir 2a, die links auf dem Flur ist, und in der 3a, die rechts auf dem Flur ist, die Türen zum Flur aufmachen, die Fenster auf und dadurch Durchzug. Also müssen sich die Lehrer abstimmen. Also ein großes Kuddelmuddel, glaube ich, kommt da auf uns zu.
Aber trotzdem kann man sich ja denken, also diese Situation mit Homeschooling war ja, glaube ich, auch für alle Beteiligten, oder Homeschooling ist auch mal schwierig gesagt, Fernunterricht.
Genau, Homeschooling ist ja ein bisschen anders belegt, auch als Begriff.
Ja, das war ja für alle Beteiligten, glaube ich, auch eine Herausforderung. Das heißt, jetzt bleiben wir mal bei den Lehrerinnen und Lehrern. Die sind wahrscheinlich trotzdem irgendwie froh, dass wieder so eine Form von Regelbetrieb losgeht.
Ja und nein. Sie sind natürlich froh, dass sie die Kinder wieder sehen. Ich glaube, das gehört auch zu pädagogischen Prozessen, zu Lernprozessen einfach zwingend dazu, dass man Kontakt hat. Also ein guter Kontakt ist einfach die Grundvoraussetzung, dass Menschen gerne lernen. Hat allein damit schon zu tun. Wenn ich meine Lehrerin, meinen Lehrer mag, dann bin ich natürlich viel motivierter. Wenn ich das Gefühl habe, ich kriege da Unterstützung. Ja, alle diese Punkte spielen ja eine Rolle. Für die Lehrkräfte ist das natürlich toll, dass es losgeht. Ich glaube, dafür sind sie ausgebildet, dafür haben sie diesen Beruf gewählt. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch das Problem, dass das ja nur ein Teil ihrer Arbeit ist. Sie werden in der Klasse unterrichten, aber es wird auf jeden Fall Menschen, Kinder, Jugendliche geben, die zu Hause sind, weil sie zu irgendwelchen Risikogruppen gehören, weil sie vielleicht Asthma haben und deshalb vom Arzt bescheinigt bekommen, ja, du musst von zu Hause aus unterrichtet werden. Das heißt für die Lehrkraft, ich muss hergehen als Lehrer, als Lehrerin und muss quasi einen zweiten Unterricht anbieten, parallel für die, die nicht dabei sein können oder auch wenn die Gruppen geteilt sind, wenn es kleinere Gruppen sind, es A, B-Wochen gibt, mal die eine Klassengruppe, mal die andere. Immer dann muss ich im Grunde beides liefern. Im Grunde sowas fast wie doppelte Arbeitsbelastung. Und das machen die ja jetzt nicht erst nach den Ferien, sondern das gab es ja in den meisten Bundesländern auch vor den Sommerferien schon. Das heißt, die gehen auf dem Zahnfleisch. Also das muss man, glaube ich, auch so sagen. Sicher nicht alle. Ein paar werden immer Chancen finden, sich drum zu drücken. Aber ich glaube, dass die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich an der Stelle auf dem Zahnfleisch geht, schon an der Grenze ist. Und das wird jetzt so weitergehen. Und dann kommt ja noch dazu, wir haben die Situation, da kann jederzeit, jeden Moment beschlossen werden, das Ding wird wieder dicht gemacht, der Unterricht ist vorbei. So wie wir das im März hatten, von einem auf den anderen Tag quasi, also von Freitag auf Montag war es dann ja, nicht ganz einen auf den anderen Tag, aber so wie wir es zum Beispiel im Landkreis Gütersloh hatten, wo es dann wirklich auch ein zweites Mal geschlossen wurde von einem auf den anderen Tag. Ich habe mit einer Schulleiterin einer Gesamtschule in Gütersloh gesprochen, die sagte, ja, sie können sich das gar nicht vorstellen, was das für ein, ich sag's jetzt mal, beschissenes Gefühl ist in diesem Moment. Dann hat das gerade wieder so halbwegs ans Laufen gebracht, findet Regeln für alles, kriegt das mit der Hygiene irgendwie hin. Und dann kommt dieser Beschluss und das Ding ist wieder zu und man denkt, die ganze Arbeit ist für die Katz, wir fangen von vorne an.
Und da kann man wahrscheinlich sich auch, also man kann damit jetzt einigermaßen rechnen, weil es eben auch in der Vergangenheit schon solche Fälle dann gab. Aber kann man sich da jetzt irgendwie anderweitig drauf vorbereiten oder steht man dann einfach genauso wieder da?
Ich glaube, die Schulen brauchen tatsächlich sowas wie ein Konzept für, ja, das Schlagwort ist ja hybrides Lernen, also eine Mischung zwischen Präsenzunterricht und Unterricht auf Distanz. Sie werden um diese Regelung, um diese Kompetenz, die sie als Institution haben müssen, werden sie nicht drum rumkommen, weil das einfach jederzeit passieren kann und zwar nicht nur in den nächsten 4 Wochen oder so und dann ist vorbei, sondern ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns darauf einstellen, dass das ein Jahr oder vielleicht auch 2 dauert oder vielleicht auch noch viel länger so bleibt, dass wissen wir ja nicht. Also, dass die Schulen einfach in der Lage sind, das zu gewährleisten, dass Unterricht in irgendeiner Form stattfinden kann. Und zwar nicht nur Deutsch, Mathe, Fremdsprachen, sondern eben auch die Fächer, die jetzt so ein bisschen hinten runtergefallen sind in den letzten Wochen und Monaten. Und ja, dazu muss Schule dazu bereit sein. Dazu muss natürlich das Instrumentarium da sein. Also es muss genug Geräte geben, es muss ein Netz geben, es muss klar sein, wo auf welcher Lernplattform bewegen wir uns, wie ist das mit dem Datenschutz, alle diese Dinge. Es muss klar sein, wie bewerten wir das, was da passiert, was zu Hause gemacht wird. Das ist ja auch noch in vielen Fällen nicht gelöst. Es muss aber auch klar sein, die Lehrerinnen und Lehrer müssen in der Lage sein, mit diesem Instrumentarium dann auch zu arbeiten. Also eine riesen Aufgabe, die vor uns liegt. Und so ein bisschen ist mein Gefühl, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten zumindest auf Seiten der Schulministerien, es eher so erlebt haben, dass die dachten, ja, die Aufgabe ist groß, aber die schieben wir noch ein bisschen nach hinten, vielleicht geht's ja auch ohne. Und jetzt sehen wir, nein, es geht nicht ohne. Wir hatten jetzt im Grunde ein halbes Jahr in dem oder 5 Monate, in denen an Schulen viel passiert ist, aber wenig, was mit normalem Unterricht zu tun hat. Und in der ganzen Zeit habe ich das Gefühl, ist in kaum einem Bundesland tatsächlich darüber nachgedacht worden, was heißt das denn auf Sicht? Was heißt das denn, wenn wir das nicht nur so als Notfallmaßnahme mal eben machen müssen, sondern wenn das einfach länger dauert?
Jetzt hast du schon ganz viele Probleme angesprochen, auch beim Thema so Fernunterricht oder Equipment. Siehst du denn, dass man da aus diesem letzten halben Jahr irgendwas gelernt hat? Dass man sagt, okay, wir haben jetzt das und das digital schon aufgerüstet. Es wurde ja zum Teil so gesagt, wir machen jetzt irgendwelche Videokonferenzen und dann funktioniert das wirklich? Ist man schon so weit, dass man das jetzt irgendwie langfristig dann anwenden kann?
Ich glaube, es ist noch Glückssache, ob das funktioniert. Es ist Glück, ob du dein Kind an der Schule A oder an der Schule B hast oder ob du in der Stadt A oder B wohnst. Es ist wirklich Glückssache. Wie engagiert ist das Kollegium? Wie engagiert ist der einzelne Lehrer, die einzelne Lehrerin in der Klasse, in der mein Kind dann ist? Wie ist diese Schule aufgestellt? Ist das eher ein jüngeres Kollegium, ein älteres? Nicht, dass die Älteren das nicht können, gar nicht, sondern da kommen dann so Fragen wie Risiko. Rein. Also wer kann überhaupt unterrichten Präsenz und wer darf nicht? Also alle diese Dinge sind im Moment so zufallsabhängig und es kann sein, dass das total gut klappt und wir haben ja diese Berichte, dass Leute sagen, Mensch, dieses Kollegium ist aufgeblüht, die haben Ideen entwickelt, da gibt es irgendwie Mathelehrer oder Deutschlehrerinnen, die werden im Netz gefeiert für ihre Ideen, die sie dort eingesetzt und entwickelt haben in den letzten Monaten und bei anderen klagen Eltern, dass da überhaupt nichts passiert ist und ich glaube, das ist eigentlich die Herausforderung, und da sind wir dann wieder bei der Politik, dass wir weg von dieser Zufälligkeit müssen. Also es muss eine Situation entstehen, in der wie soll man das sagen, in der es eben nicht Glückssache ist, wo mein Kind hingeht und ob es jetzt dann im Unterricht auf Distanz gut betreut wird oder nicht, sondern das muss eigentlich überall zumindest zu einem gewissen Niveau sichergestellt sein und so weit sind wir halt noch nicht.
Und das ist aber ja auch nicht nur eine Frage der Schule, sondern ja auch, was überhaupt von zu Hause aus möglich ist, oder? Es gibt ja gar nicht unbedingt, nicht jedes Kind hat vielleicht zum Beispiel einen internetfähigen Computer, mit dem er sich zuschalten kann.
Ja, klar, das kommt noch dazu. Also du sprichst ja einen ganz wichtigen Punkt an, also diese Frage der Chancengerechtigkeit. Es ist zum Beispiel, also einfach diese Vorstellung, ne? Wir haben eine Klasse, ich bin Lehrer und sag so, dann lass uns morgen mal um 10 eine Videokonferenz machen. Okay, da ist die Frage, haben alle Kinder ein Gerät? Ist das vielleicht nur ein Smartphone mit einer Prepaid-Karte und einem Guthaben, das irgendwie nach 2 Videokonferenzen vom Datenvolumen her aufgebraucht ist? Das kann es ja nicht sein. Nehmen wir an, ich schaffe es, dass alle Kinder in meiner Klasse ein Gerät haben. Haben die dann zu Hause das Zusatzequipment? Haben die zum Beispiel einen Drucker? Kann ich voraussetzen, dass die ein Arbeitsblatt ausdrucken oder nicht? Auch das ist ungeklärt. Haben die überhaupt schnelles Netz? Können die mitmachen bei Videokonferenzen? Und dann kommt noch dazu, und das betrifft wirklich nicht nur arme Familien, sondern auch ganz normale, gut situierte Familien. Wenn ich mehrere Kinder habe, 2, 3 Kinder, bin vielleicht selber noch im Homeoffice als Vater oder Mutter, dann ist noch lange nicht sichergestellt, dass jeder ein videokonferenzfähiges Endgerät da hat. Und wenn ich jetzt journalistische Arbeit zu Hause aus dem Homeoffice mache und brauche das Gerät, dann ist möglicherweise das Gerät in dieser Zeit für mein Kind jedenfalls nicht verfügbar. Oder vielleicht noch für ein weiteres, aber vielleicht nicht für ein zweites oder ein drittes, wenn das da ist. Also das sind alles so Punkte, die sind alle noch tatsächlich ungeklärt und da müssen wir auf ganz, ganz vielen Ebenen ran. Unter anderem eben auch bei der Ausstattung, damit halt keine Kinder abgehängt werden. Das ist eben die große Gefahr dabei.
Jetzt gehen wir nach den Sommerferien, also viele Bundesländer gehen wieder an den Start. Was ist deine Prognose oder vielleicht magst du auch eine Empfehlung aussprechen? Also was muss an den Schulen jetzt passieren, damit mit dieser Pandemie bestmöglich umgegangen werden kann?
Ich glaube, ich würde reich, wenn ich jetzt das Konzept hätte, mit dem man irgendwie als Schulberater tingeln könnte und dann jeder Schulleiterin und jedem Schulleiter erklären, wie es geht. Habe ich natürlich nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass der Schlüssel darin liegt in einer wahnsinnigen Flexibilität. Also das ist, glaube ich, das, was Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitungen in den letzten Wochen und Monaten auch schon bewiesen haben in ganz, ganz vielen Fällen. Das werden wir noch brauchen und zwar nicht nur ein paar Wochen, sondern länger. Das ist meine Prognose. Wir werden das erleben, dass auch Schulen immer wieder zumachen, auch für länger in einzelnen Städten, weil es da ein Infektionsgeschehen gibt. Vielleicht auch, wenn es eine zweite Welle gibt, großflächiger. Und darauf müssen sie vorbereitet sein. Und zwar technisch, pädagogisch und menschlich. Und alle drei Felder bieten schon Arbeit genug und Anlass genug, noch weiter zu arbeiten und sich Sachen zu überlegen und Dinge zu entwickeln. Und ich glaube, diese Flexibilität und dieses Engagement werden wir brauchen. Und wir brauchen so Krisenfixer also Leute, die Krisen einfach fixen, die da irgendwie sagen, so komm, wir lösen das so und so machen wir es jetzt. Und die werden wir noch relativ lange in den Schulen brauchen.
Immerhin, wenn jetzt fürs digitale Lernen Laptops zum Beispiel angeschafft werden, dann sind die ein bisschen günstiger als noch vor 2 Monaten. Denn seit genau einem Monat ist ja die Mehrwertsteuer gesenkt. Der reguläre Umsatzsteuersatz, der liegt jetzt nämlich bei 16% statt 19% und der reduzierte bei 5% statt 7%. Diese Regelung soll bis Ende des Jahres gelten. Und die Idee dahinter war, ja, durch günstigere Preise den Konsum anzukurbeln. Mit unserem Wirtschaftskorrespondenten Mischa Erhardt habe ich darüber gesprochen, ob diese Rechnung aufgegangen ist. Denn es gab ja im Vorfeld, vor allem auch vom Handel, die Angst, dass diese Umstellung jetzt eigentlich mehr bürokratischen Aufwand bedeutet, als sie letztlich tatsächlich einbringen würde. Mischa habe ich deshalb gefragt, ob sich diese Befürchtungen in der Praxis bewahrheitet haben.
Zum Teil ja. Also die Industrie oder auch die Betriebe, die machen die gleiche Kritik oder erneuern sie jetzt in den vergangenen Tagen. So hat beispielsweise der Präsident des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, Mario Ohofen, davon gesprochen, das Ganze sei zwar gut gedacht, aber am Ende dann doch schlecht gemacht. Vor allem, weil es so schnell ging und dadurch waren wohl gerade bei kleineren oder mittelständischen Betrieben viele Betriebe überrumpelt worden und konnten sich nicht wirklich umstellen. Und das hat da natürlich zu Problemen geführt. Ich glaube, dass bei größeren Unternehmen, das hat man ja auch gesehen, wenn man mal einkaufen war, die sofort diese Mehrwertsteuererhöhung, Senkung natürlich weitergegeben haben, die konnten sich da eher drauf einstellen. Die haben natürlich auch die Infrastruktur im Hintergrund, sowas dann zu bewältigen.
Lass uns da nochmal ins Detail gehen. Also was waren im Einzelnen die Befürchtungen? Es ging um zum Beispiel Kassensystem umstellen.
Das ist so. Also man muss ja die Mehrwertsteuer auspreisen. Im Zweifel muss man dann, das fängt schon bei Preisschildern eigentlich an, dass man dann eigentlich sagen müsste, okay, es ist jetzt nicht mehr 19%, sondern 16% Mehrwertsteuer. Dann muss man natürlich der Kasse auch sagen, wenn du die Rechnung erstellst und den Bon ausdruckst, dann muss da jetzt 16 und nicht mehr 19 draufstehen. Und das sind kleine Prozesse, die vordergründig erstmal relativ einfach sind, aber wenn man natürlich sich so ein Ladengeschäft ansieht und dann eben nicht 3 Preise und eine Kasse hat, sondern im Zweifel 30.000 Preise und eine Kasse, dann ist das ein Problem. Da hat natürlich die Bundesregierung dann auch gesagt, naja gut, dann macht es doch einfach so, ihr zieht am Ende einfach von allem die 3% ab und dann habt ihr kein Problem. Das hat, wie gesagt, in größeren Firmen wohl ganz gut funktioniert, aber eben nicht in allen, in kleineren hat das eben doch Probleme gebracht.
Und wenn wir uns jetzt anschauen, die Idee dahinter war ja, die Wirtschaft anzukurbeln, also quasi dafür zu sorgen, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher dann mehr kaufen wollen, weil es eben günstiger ist. Hat das funktioniert? Kann man das schon sagen?
Das ist immer schwierig zu bewerten, was jetzt wirklich Kunden bewegt, irgendwelche Dinge zu kaufen, ob das wirklich die 3% sind. Ich denke, bei teureren Anschaffungen könnte das möglicherweise eine Rolle spielen bei Dingen des alltäglichen Lebens. Die braucht man und die kauft man und da schaut man jetzt nicht, glaube ich, auf die 3% und kauft deswegen jetzt irgendwelche Nahrungsmittel in größerem Maße. Also man kann schon sehen wahrscheinlich, dass einige Verbraucher sich davon haben beeinflussen lassen, wenn es zum Beispiel um einen neuen Fernseher geht oder andere Anschaffungen in dieser Richtung. Aber so richtig messen kann man das eigentlich nicht, weil da ja nicht direkt Umfragen gemacht werden und man auch nicht ganz rauskriegen kann, war das jetzt wirklich die Entscheidung, die dazu geführt hat, dass man jetzt ein Produkt kauft oder das andere eben nicht.
Aber es ist schon so, dass quasi die gesenkte Mehrwertsteuer bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt, weil das war ja auch eine Befürchtung, dass man sagt, naja, vielleicht werden die 3% gesenkt, aber im Endeffekt am Endpreis ändert sich gar nichts.
Das kann man ablesen an einer Zahl, nämlich die Inflation. Und die Inflation, die ist im vergangenen Monat zurückgegangen. Die liegt jetzt bei unter 0, minus 0,1. Das heißt, die Preisteuerung ist zurückgegangen. Und da merkt man dann schon, dass in diesem Warenkorb, den die Statistiker da anlegen, wo bestimmte Produkte drin sind, dass diese Preise einfach gesunken sind. Und das kommt natürlich dann den Verbrauchern zugute. Also die spüren das schon, klar.
Ja, lass uns bei der Inflation mal bleiben. Das war ja, gestern glaube ich, kam die Nachricht, dass sie jetzt im Juli erstmals seit 4 Jahren im negativen Bereich war, die Inflationsrate, auch Teuerungsrate genannt. Welche Waren sind denn günstiger geworden?
Also im Prinzip sind das alle Waren, die man kaufen kann. Was wir aber gesehen haben im vergangenen Monat, waren auch vor allem die Energiepreise, die da wieder zurückgegangen sind. Und die schlagen immer sehr, sehr schnell auf diesen sogenannten Warenkorb um. Da spielt die Energie, wenn die eben um 10% runtergeht, natürlich eine direkte Rolle. Ich glaube, der Rückgang, der lag so bei 6-7%. Also das ist dann schon sehr deutlich und das kann solche Zahlen dann natürlich auch beeinflussen. Und umgekehrt heißt das natürlich auch, wenn wir nach vorne schauen, dann muss diese Inflation nicht dort bleiben. Denn sobald die Energiepreise beispielsweise wieder anziehen, wird auch dann die Inflation wieder steigen.
Okay, dann schaust du schon nach vorne. Die Inflationsrate ist ja auch ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der EZB, der Europäischen Zentralbank. Die peilen eigentlich eine Inflationsrate von knapp unter 2% an. Da sind wir ja nun weit von entfernt. Was heißt das jetzt für die Geldpolitik?
Da sind wir ziemlich weit entfernt und das heißt, dass sich die Europäische Zentralbank und deren Präsidentin Christine Lagarde ermutigt fühlen werden, dass ihr Kurs der richtige ist. Und dieser Kurs, der ist nun sehr eindeutig. Die Europäische Zentralbank hat ein neues Anleihekaufprogramm aufgelegt für die Eurozone. 1,35 Billionen Euro ist das Volumen, das hat es noch nie gegeben. Und damit wollen sie natürlich die Märkte mit billigem Geld, mit viel Geld fluten, damit die Wirtschaft weiterläuft, damit Kredite vergeben werden von Banken an Unternehmen und so weiter, also dass die Wirtschaft weiter geschmiert bleibt. Und das hat natürlich in der Tendenz zur Folge, dass die Preise theoretisch steigen könnten. Aber wir haben seit Jahren diese Politik der Notenbank, sehr viel billiges Geld in die Märkte zu pumpen. Und das hat bis jetzt noch nicht dazu geführt, dass die Inflation, wie du das gesagt hast, wirklich sich dem Ziel von knapp 2% angenähert hat. Da sind wir immer noch weit drunter. Also da gibt es auch noch andere Faktoren, die da reinspielen.
Also das heißt, eine Hyperinflation, die ja auch zum Teil erwartet wurde oder befürchtet wurde, also einen extremen Anstieg der Inflation, der ist jetzt erstmal nicht zu erwarten.
Die sehe ich im Moment nicht. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Inflation immer relativ eng gekoppelt war, auch an die Entwicklung der Löhne. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert in so einer Krise, dann ist es bestimmt nicht so, dass die Löhne jetzt drastisch steigen werden, sodass die Menschen dann wirklich auch mehr Geld haben, um es auszugeben, was dann wiederum die Preise verteuern könnte. Also beispielsweise dieser Faktor, der fällt jetzt aus. Und das sind natürlich dann schon Dinge, die die Inflation beeinflussen. Und deswegen ist es auch nicht so, dass jetzt einfach nur durch diese Geldflut der Notenbanken die Inflation wieder zu ihrem Ziel zurückkehrt von knapp 2%.
Lass uns mal noch auf einen anderen Bereich gucken, der aber natürlich mit dem Ganzen zusammenhängt. Heute bzw. gestern wurden die Zahlen zur Wirtschaftsleistung vorgestellt. In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt so stark geschrumpft wie seit nie, glaube ich, 10,1%. Jetzt gibt es so ökonomische Kniffe, mit denen man versucht, wie eben die Senkung der Mehrwertsteuer, das in den Griff zu kriegen. Hilft das oder wird die Wirtschaftsleistung einfach weiter schrumpfen?
Nein, also ich glaube, wir haben in der Tat, man kann das Horrorzahlen nennen, manche Ökonomen sprechen von einer Jahrhundertrezession, die wir gerade sehen in diesen Zahlen, 10,1%, du hast das eben gesagt, in anderen Ländern wie Spanien sind es 18,5%, die Wirtschaftsleistung nachgelassen hat. Das ist einmalig historisch, das hat es noch nie gegeben. Und das liegt eben auch daran, dass diese Krise auf allen Ebenen zugeschlagen hat, nicht nur die Industrie zum Beispiel betroffen hat, sondern eben auch Dienstleistungen, Handel, Exporte, Importe, alles hat stillgestanden. Und das hat eben dazu geführt, dass die Zahlen so schlecht ausgefallen sind. Aber, und das ist dann das Positive, was man sehen kann, das war jetzt das letzte Quartal, die Vergangenheit. Und wir haben aber im Mai und im Juni eigentlich schon wieder Tendenzen der Erholung gesehen, weil da ja auch schon die Lockerungen begonnen haben in den meisten Ländern oder in fast allen europäischen Ländern. Und das heißt, jetzt geht es wieder aufwärts und das werden wir dann im zweiten Quartal in den Zahlen, werden wir das sicher sehen, dass da die Wirtschaftsleistung wieder wächst, weil eben mehr und mehr Unternehmen ihren Geschäften nachgehen können, weil mehr und mehr Verbraucher wieder sich halbwegs frei bewegen können und dann eben auch konsumieren und ihrer Arbeit nachgehen können.
Das war der Tag am 31. Juli 2020. Wir haben gesprochen über den bevorstehenden Schulstart in einigen Bundesländern und ein Zwischenfazit gezogen zur Mehrwertsteuersenkung und der Lage der deutschen und europäischen Wirtschaft. Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen können Sie uns gerne schicken per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.